Wir hatten über das Thema Schnitt gesprochen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht die Blütenknospen abschneidet. Manchmal will man ja so einen Fassonschnitt machen, dann geht es nicht anders. Dann muss ich ein Jahr vielleicht damit leben, dass das mit den Blüten nicht so toll ist. Aber dass man da einfach mit drauf achtet, dass man sieht es auch, die Blütenknospen idealerweise nicht abschneidet.
Also ganz vorsichtig vorgehen.
Vorsichtig und nicht mit der Heckenschere.
Schnipp, schnipp. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Dein Fleckchen Grün. Ich bin Gesa, Journalistin, Moderatorin und ein riesiger Gartenfan. Und direkt neben mir sitzt Werner, unser Gartenexperte. Hallo Werner.
Gesa, ich grüße dich.
Hi. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Werner, aber ich verbringe gerade sehr, sehr viel Zeit im Gartencenter, wie gefühlt das halbe Land. Und ich bleibe immer ganz gern bei den mediterranen Pflanzen hängen. Olivenbäumchen, Feigen, Zitronenbäumchen, Bougainville, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, diese schönen mit den pinken
mit diesen
Blüten.
Violetten Blüten, genau, die dann auch so im Mittelmeerraum so als auf der Veranda sehr umfangreich wachsen. Ne?
Genau. Die erinnern mich nämlich einfach immer so total an Urlaub. Und irgendwie denke ich, wenn es in Deutschland jetzt tendenziell wärmer wird, müssten die doch auch eigentlich hier jetzt langsam mal ganz gut wachsen. Ich muss aber zugeben, ich habe schon ein paar Experimente mit mediterranen Pflanzen gemacht und einige dieser Experimente sind eher schiefgegangen. Aber du kannst uns doch bestimmt heute ein paar gute Tipps verraten, wie wir das mit den mediterranen Pflanzen auch hier bei uns hinkriegen und uns damit ein schönes Urlaubsflair in unseren Garten oder auch auf den Balkon zaubern, oder?
Ich denke, das kriegen wir gut hin.
Super, das klingt gut. Lass uns heute mal darüber sprechen, welche mediterranen Pflanzen sich überhaupt für das deutsche Klima eignen, welche Pflegetipps gerade jetzt im Frühsommer besonders wichtig sind, dann natürlich, was es beim Standort, beim Gießen, Düngen und Schnitt so zu beachten gibt und auch nochmal, was mediterrane Kräuter so besonders macht. Hast du eigentlich auch mediterrane Pflanzen in deinem Garten?
Wo ich ja persönlich ein großer Fan von bin, das ist der Oleander. Einmal natürlich von der Blüte her finde ich den sehr schön und er lässt sich ja wirklich gut überwintern. Und das ist ja auch das Besondere an diesen mediterranen Pflanzen, dass sie einfach mehrjährig sind. Man braucht natürlich ein Überwinterungsquartier, das muss man irgendwie gucken. Kommen wir auch sicherlich dazu. Aber man kann sie überwintern, dass sie eben nicht einjährig sind, so dass man dann viele Jahre daran Freude haben kann. Und ein Oleander ist an der Stelle ja wirklich sehr robust, den kann man gut zurückschneiden und der kommt mit vielen Bedingungen ja wirklich gut zurecht.
Ja, das stimmt. Und was glaubst du, sind sonst noch so die Gründe, warum mediterrane Pflanzen so beliebt sind bei uns?
Weil es einfach natürlich an Urlaub erinnert. Auf der einen Seite, häufig ist das so, dass die Blütenfarbe natürlich sehr schön ist und vielleicht auch nochmal anders ist als bei den heimischen Pflanzen. Und du hattest ja die Bougainville schon angesprochen, schwieriges Wort für eine westfälische Zunge. Die haben wir ja so in Violett. Manchmal gibt es auch so cremefarbene Farbtöne, auch in Rot. Das ist einfach sehr kräftig von der Farbe her und auch sehr, sehr schön. Und auch den Oleander. Da haben wir ja nicht nur so diese klassische rosafarbenen Typen, sondern eben auch weiße oder auch richtig rote, was einfach dann eine ganz tolle kräftige Farbe ist.
Und manche riechen ja auch super, ne? Ich habe ein Zitronenbäumchen. Wenn das blüht, das ist so ein ganz spezieller, toller Geruch.
Weil gerade von den Zitruspflanzen den Geruch der Blüte, das kennt man ja hier sonst nicht. Und wenn man irgendwo im Mittelmeergebiet mal gewesen ist und hat dann blühende Zitruspflanzen erlebt, das bleibt einem in der Nase irgendwie stecken, aber im positiven Sinne natürlich. Ne?
Total. Was würdest du als Experte sagen, was sind so in Deutschland die beliebtesten mediterranen Pflanzen?
Da ist sicherlich der Oleander mit zu nennen. Die Zitruspflanzen in ganz vielen verschiedenen Formen und auch Ausrichtungen, also irgendwie Orangenbäumchen, das Kumquat, Mandarinenbäumchen, Pampelmusen, gibt es ja eine ganze Palette an Pflanzenarten, die wir da haben. Der Granatapfel.
Da muss ich mal kurz reinhaken. Das finde ich so verrückt. Ich habe noch nie einen Granatapfelpflänzchen oder einen Baum irgendwo gesehen. Wachsen da auch Früchte dran?
Da wachsen auch Früchte dran. Die werden allerdings selten so groß wie die Granatäpfel, die man so in der Obstabteilung kaufen kann. Haben exakt die gleiche Form, sind aber drei Nummern kleiner.
Aber man kann sie essen.
Man kann sie natürlich essen.
Super, will ich haben.
Eine Feige. Und weil du auch davon gesprochen hattest, von wegen Klima. Eine Feige ist auch am ehesten hier tatsächlich einzupflanzen, dass sie auch wächst und auch nicht erfriert.
Ganz genau. Ich komme ja aus Niedersachsen, aus einem kleinen Dorf. Und da hat unsere Nachbarin tatsächlich einen riesigen Feigenbaum Baumbusch, ich weiß nicht, wie man sagt, auf dem Hof. Und der trägt richtig viele Früchte.
Ja, und einen Feigenbaum, den kann man gerade in so klassisch wintermilden Gebieten, da würde ich Niedersachsen mal mit dazu zählen, zumindest im Flachland, dann überlebt er das prima. Und selbst wenn es mal einen kalten Winter gibt, friert er vielleicht ein Stück zurück, treibt aber dann wieder aus. Und er kommt auch ziemlich sicher zur Fruchtbildung, dass man dann auch was ernten kann.
Und auch immer beliebter werden ja Olivenbäumchen. Ne? Ich weiß, ich bin da immer ganz neidisch. Eine Freundin von mir kommt aus Kroatien, die hat da einen Olivenbaum und presst das auch einmal im Jahr und verteilt dann immer kleine Ölfläschchen. Aber das hier hinzukriegen, ist wahrscheinlich schwierig.
Einerseits von den Temperaturen würde die Olive das hier prima schaffen. Das ist nicht das Thema, weil die Wintertemperaturen meistens so sind, dass die Olive das überlebt. Dass da richtig Olivenfrüchte dran kommen, die man möglicherweise dann auch noch auspressen kann, um Öl zu gewinnen, das wird hier nicht klappen.
Okay, dafür ist es einfach zu kalt.
Dazu sind die Sommer zu unerfreulich oft.
Weitere Pflanzen, die hier beliebt sind.
Jetzt hat man ja in erster Linie so diese Rubrik Nutzpflanzen, wo man eben was ernten und essen kann. Wir haben aber auch zahlreiche mediterrane Blühpflanzen, so der Hibiskus beispielsweise. Kennt man im Mittelmeer so als Einfassung oder als kleine Hecke. Das geht ja hier auch als Kübelpflanze. Ein Jasmin geht auch gut oder auch ein Enzian, auch das geht gut. Und eigentlich von der Logik her sind es Pflanzen aus einem anderen Gebieten, aber im Grunde genauso zu behandeln, wären Granien oder Fuchsien oder auch manche Chrysanthemenarten, die man eben hier auch als Busch, als Stämmchen hat, die auch prima mehrjährig gehalten werden können, die aber jetzt nicht klassischerweise mediterran sind, sondern andere Herkünfte haben, wie beispielsweise die Granie, die aus Südafrika stammt.
Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, Palmen sind doch wahrscheinlich auch beliebt.
Auch da gibt es schon einige Palmarten, die man so als Kübelpflanze bekommen kann, so Dattelpalmen oder Hanfpalmen oder auch Nadelpalmen, gibt es auch eine große Palette. Und da muss man gucken, es gibt auch einige Palmenarten, die auch relativ resistent sind, was kühle Temperaturen anbetrifft. Die sind nicht alle gleichermaßen kälteempfindlich.
Jetzt hast du gerade Kälte gesagt. Wo siehst du denn so die größten Herausforderungen für Pflanzen, für mediterrane Pflanzen hier in Deutschland? Ist es wirklich nur die Kälte oder gibt es auch noch andere?
Im Sommer fehlen oft die Sonnenstunden, die den Menschen fehlen und die den Pflanzen dann auch fehlen, weil Sonne ist da wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Auch die Temperaturen sind manchmal nicht so gut, wie sie sein sollten, muss man tatsächlich sagen. Das ist dann so. Die Pflanzen vertragen das natürlich, gar keine Frage. Aber das schöne Erscheinungsbild, worum es ja geht, das würde sich dann an der Stelle nicht so entwickeln können. Vom Boden her muss man, wenn man jetzt die Pflanze als Kübelpflanze hält, schauen, dass das eine Blumenerde ist, die dann auf die Pflanzenart auch angepasst ist. Da sind ja zwei Voraussetzungen wichtig. Einmal diese Dauerhaftigkeit, weil es ja eine mehrjährige Pflanzenart ist. Und teilweise sind es eben auch Pflanzen, die einen eher lehmig-tonigen Boden brauchen. Und dass man da einfach dann die richtige Erde verwendet, da wäre jetzt der klassische Gartenboden in den meisten Fällen auch gar nicht für geeignet, weil er auch zu dicht wäre, aber eben auch diesen tonigen Anteil da nicht aufweist.
Aber jetzt mal ganz konkret, ich habe ein Zitronenbäumchen geerbt, das ist glaube ich schon 30 Jahre alt, das heißt Bäumchen, das ist größer als ich es bin. Und wir haben in Niedersachsen tatsächlich einen sehr lehmigen Boden, aber rauspflanzen könnte ich das trotzdem nicht, ne? Das ist mit dem Winter wahrscheinlich nicht kompatibel.
Das würde vermutlich so sein, dass das in vielen Wintern völlig komplikationslos ginge. Aber da brauche ich nur einmal eine richtig kalte Nacht und es wäre geliefert.
Okay, das will ich natürlich nicht. Dann bleibt es lieber im Topf. Hast du denn da irgendwie Tipps, worauf man achten muss, wenn man, sagen wir jetzt mal sowas wie ein Zitrusbäumchen oder ein Oleander in einen Balkontopf setzt?
Was natürlich ganz ideal ist, wenn man einen Terrakotta-Topf hatte, so einen Topf eben aus einem Tonmaterial. Das ist einfach aus zwei Gründen heraus gut. So ein Tontopf, der gibt auch durch seinen Ton noch Feuchtigkeit wieder ab und hat auch eine gewisse klimatisierende Wirkung. Und ein Tontopf ist verhältnismäßig schwer, was aber dann eben auch bedeutet, die Pflanze kippt nicht so schnell um.
Dafür hat man dann das Problem, wenn man sie im Winter reinholen muss, ne?
Ja, und das muss man dann auch sagen, wenn man eine relativ große Pflanze hat, die dann in so einen Tontopf zu setzen, ist optisch sehr schön und auch sehr langlebig, das ist alles gut, nur man wird sie kaum noch bewegt bekommen und so ein großer Topf ist auch teuer. Dann ist der Topf mitunter doppelt bis dreimal so teuer wie die Pflanze selber. Sollte man nicht außer Acht lassen. Von daher, wenn das jetzt sehr große Pflanzen wären, dann lieber auf einen Kunststofftopf mit gefälliger Optik zurückgreifen.
Ja, klar. Wir haben übrigens auch einen Artikel mit ein paar Inspirationen zum Thema Balkon mit mediterranen Pflanzen gestalten. Ich würde sagen, den verlinken wir euch einfach in den Shownotes. Aber Werner, sag mal, jetzt aktuell im Frühsommer, wie können wir unseren mediterranen Pflanzen da was Gutes tun, also die gut pflegen? Was brauchen die so vor allem nach dem langen Winter drin?
Über Standort hatten wir gesprochen. Ansonsten sind die durchaus mit Unterschieden natürlich schon auch so, dass sie eine ganze Menge an Wasser brauchen. Da muss man darauf achten, eine gleichmäßige Wasserversorgung herzustellen. Und ganz wichtig natürlich, dass die gut mit Nährstoffen versorgt werden.
Darf ich noch mal kurz zum Thema Wasser fragen? Ich habe jetzt irgendwie immer so den Gedanken im Hinterkopf, naja, das sind mediterrane Pflanzen, da ist es eher trocken. Ich hätte jetzt gedacht, dass die gar nicht so viel Wasser brauchen.
Ja, da muss man gucken, was man möchte. Wenn die jetzt richtig schön gedeihen soll, dann braucht die eine ganze Menge Wasser. Die kämen auch mit weniger Wasser aus, wachsen dann aber schlechter und bilden weniger Blüten.
Ah, okay.
Das kann man so tatsächlich sagen. Je besser die Wachstumsbedingungen sind, desto besser ist das Ergebnis auch. Und beim Oleander, Beispiel dafür, mediterrane Herkunft, das stimmt schon. Aber am natürlichen Standort wachsen die oft in Flussnähe.
Mhm.
Und werden von daher gut mit Wasser versorgt. Ein Oleander ist auch ein mächtiger Säufer, so sagt man.
Gut, was brauchen die noch, die Pflanzen, damit es ihnen richtig gut geht bei uns?
Ja, eben einen Dünger. Und weil wir ja eben im Frühsommer sind, kann man zu dem Zeitpunkt wunderbaren Langzeitdünger verwenden. Was dann bedeutet, ich dünge jetzt einmal und der Dünger hat dann eine Wirkung von 4, 5, 6 Monaten, sodass ich das Thema Düngung für das weitere Jahr dann einfach vergessen kann.
Braucht man da eigentlich einen speziellen Zitrusdünger? Also wenn es jetzt um Zitruspflanzen geht? Oder ich habe auch schon mal gesehen, es gibt einen extra Dünger für mediterrane Pflanzen oder kann man einen ganz normalen Langzeitdünger
nehmen? Muss man ein bisschen gucken. Bei Zitruspflanzen, da würde ich tatsächlich einen speziellen Dünger nehmen, weil Zitruspflanzen einen ziemlich hohen Eisenbedarf haben, Eisen als Spurenelement. Und den Zitruspflanzen würde man das dann auch ansehen, wenn sie zu wenig Eisen abbekommen.
Eine Frage habe ich noch zum Thema Umtopfen. Das frage ich mich nämlich immer, wie oft muss man solche Pflanzen eigentlich umtopfen?
Ja, kann man sagen, alle 2 bis 3 Jahre und dann immer im Frühjahr.
Immer im Frühjahr.
Das ist das Entscheidende. Eben mit Beginn der Wachstumszeit sollte umgepflanzt werden, niemals zum Herbst hin.
Warum?
Weil sie dann kaum noch Wurzeln bildet.
Ach so, ja klar.
Und dann ist das Verhältnis zwischen nicht durchwurzelter Erde und Wurzelballen ist ungünstig. Die Gefahr, dass es da zu Staunässe kommt, ist deutlich größer, wenn man das im Herbst macht, weil einfach der dazugekommene Wurzelraum noch nicht richtig durchwurzelt ist.
Das ergibt Sinn. Hast du sonst noch Tipps oder irgendwelche Fehler, die du oft mitbekommst, die Leute machen, die man unbedingt vermeiden sollte?
Was das Wässern angeht, tatsächlich wichtig, eben die richtige Wassermenge und auch der Bewässerungsort, wenn ich das mal so sagen kann, nicht über die Blätter, sondern auf die Topfoberfläche. Dann ist das Wasser auch direkt an den Wurzeln oder mehr oder weniger direkt an den Wurzeln. Und wenn ich über die Blätter gieße, ist die Gefahr, dass es zu einer Pilzinfektion kommt, irgendwelche Blattfleckenerreger, falscher Mehltau, der sich entwickeln kann, solche Krankheiten, die wirklich sehr unschön sind. Die Wahrscheinlichkeit kann ich dadurch reduzieren.
Aber kann das nicht auch passieren, wenn es regnet?
Natürlich, aber das Risiko kann ich aber minimieren.
Okay.
Und manchmal muss man auch sagen, vom Standort her, dass ich vielleicht auch so positioniere, dass die überdacht stehen, irgendwie auf dem Balkon oder Terrasse. Und wenn das jetzt eine wirklich hochwertige Kübelpflanze ist, dass sie regengeschützt steht, nicht weil sie das Wasser nicht ab kann, sondern weil eben diese nassen Blätter eben sehr pilzanfällig sind.
Das heißt, du würdest sagen, wenn man das alles beachtet, dann können die Pflanzen so richtig schön den Sommer über draußen stehen und fühlen sich wohl und können gut gedeihen und im besten Fall sogar, je nachdem welche Pflanze es ist, Früchte tragen.
Ja, was auch immer mit bedacht werden muss, das ist aber einmalig oder zweimal im Jahr, dass ich mal zur Schere greife. Weil die Pflanze soll natürlich wachsen, aber sie soll auch eine gewisse Form behalten oder sie soll eine Form haben, die ich haben möchte. Und da wäre es im Grunde gut, zweimal zur Schere zu greifen. Einmal zum Herbst hin, bevor sie dann ins Winterquartier geht, dass ich vielleicht dann sehr lange Triebe rausschneide oder Triebe rausschneide, wo ich sehe, dass die irgendwie ein bisschen krank sind. Da würde ich eher mal so einen Grundschnitt machen und den zweiten Schnitt dann im Frühjahr, dass ich dann in die Form schneide, wie ich es haben möchte, jetzt bei einem Oleander oder auch bei einer Granie oder anderen Pflanzenarten, dass ich dann eben so einen endgültigen Schnitt vornehme, aber so einen Schnitt in zwei Schritten und dass einfach dann eine vernünftige Form dabei rauskommt.
Irgendwann müssen die Pflanzen dann ja ins Winterquartier, ne? Worauf muss ich dabei achten?
Der Standort sollte so hell sein, wie es gerade geht.
Also am besten direkt vors Fenster?
Direkt vors Fenster. Oder was toll wäre, wenn man so ein kleines Gewächshäuschen hätte, was man frostfrei halten könnte, oder so eine Art Wintergarten. Das wäre prima. Was auch ginge, weil die oft relativ hell sind, Treppenhäuser.
Ja, das mache ich auch immer. Die Zitrone kommt auch immer ins Treppenhaus.
Da hat man eine passable Temperatur. Es ist ja verhältnismäßig kühl. Man hat, wenn man einen guten Standort im Treppenhaus hat, keine Zugluft. Das ist auf jeden Fall zu vermeiden. Und das hat die Pflanze ganz gerne. Und insgesamt ist es ja nicht so beengt und relativ luftig.
Aber kann man sie nicht auch einfach mit ins Wohnzimmer nehmen?
Ja, aber es ist im Grunde zu warm.
Zu warm?
Ja, weil diese Pflanzen brauchen auch in aller Regel eine Ruhephase im Winter in Verbindung eben mit kühlerer Temperatur.
Ah, und da sind dann 20 Grad schon zu viel. Und
die habe ich ja wirklich kontinuierlich.
Ja, ja.
Zur äußersten Not ist der Standort in einem Wohnzimmer immer noch besser als irgendwo in einer zugigen Garage. Da würde ich die Finger von lassen. Garage, sehr dunkel, auch wenn da Fenster drin sind. Wenn das Garagentor offen ist, habe ich natürlich auch eine große Gefahr, dass da sehr kalte Luft einsickert. Dann lieber an einem sehr hellen Standort im Wohnzimmer. Aber das ist das kleinere Übel, das muss man sagen. Ansonsten, wie gesagt, Wintergarten, Hausflur wäre gut. Oder was einige Gärtner auch anbieten, dass die dann im Gewächshaus bei dem Gärtner überwintern.
Ah, das ist ja super. Das habe ich noch gar nicht gehört.
Das würde ich privat eher so machen, wenn das jetzt eine extrem hochwertige Pflanze ist, wo ich vielleicht den Standort gar nicht so habe und das dann auch in professionelle Hände geben möchte, weil die Pflanze steht da ja auch im Grunde ein halbes Jahr.
Was muss man denn bei der Pflege beachten im Winter oder kann man die einfach stehen lassen?
Bei der Pflege im Winter wäre es wichtig, sehr wenig Wasser zu geben, fast gar nicht. Der Wasserverbrauch ist auch sehr gering. Kein Dünger zu geben, auch das wäre wichtig. Und darauf zu achten, wenn eben der Weg ins Winterquartier ist, dass ich darauf achte, dass eben die Pflanze möglichst schädlingsfrei und krankheitsfrei ist. Manchmal muss man da nochmal dann eingreifen, dass da vielleicht noch ein paar Blattläuse sind, dass ich die zuvor bekämpfe, dass das im nächsten Frühjahr nicht direkt damit wieder losgeht. Und vielleicht auch noch der Hinweis, das sage ich auch immer, gerade im Herbst, auch in wintermilden Gebieten, das ist im Norden der Fall, ist auch überall da der Fall, wo Wein angebaut wird, auch in ganz Westdeutschland im Grunde. Ich würde die Pflanzen im Herbst so lange draußen stehen lassen, wie es gerade geht.
Also bis es friert oder bis wann, meinst du?
Genau, und selbst wenn mal für eine Nacht ein leichter Nachtfrost gemeldet ist, dann werfe ich da ein altes Bettlaken drüber oder irgend so ein Fließmaterial, keine Folie, so etwas. Weil dann stehen die Pflanzen draußen immer besser, da ist volles Licht. Tage sind kurz, aber ich habe zumindest voll. Die stehen in der Luft, das bekommt den besser. Es kann manchmal passieren, dass irgendwann im November mal eine Frostperiode angesetzt ist. Da muss ich früher ran, aber aus eigener Erfahrung habe ich das ganz oft gemacht, dass ich die Kübelpflanzen irgendwann zwischen Weihnachten und Silvester eingeräumt habe. In 9 von 10 Jahren funktioniert das und dann ist der Standort da immer besser, wie gesagt, als irgendwo im Haus oder im Flur oder sonst wo.
Ach, das ist ja total interessant. Siehst du, ich habe die immer viel zu früh, aber ich hole die Pflanzen eigentlich immer so im Oktober rein, aber das ist ja noch gar nicht nötig dann.
Das wäre irgendwo in einer Mittelgebirgsregion sicherlich ratsam, Sauerland oder irgendwo auf der Schwäbischen Alb oder so, aber im Flachland muss man das nicht machen. Da sollte man also wirklich einfach die Ruhe bewahren und natürlich immer auf den Wetterbericht auch gucken.
Ja, super Tipp. Also das werde ich auf jeden Fall umsetzen. Und wann dürfen die Pflanzen dann wieder raus in die Freiheit?
Ja, kommt ein bisschen auf die Pflanzenart drauf an. Auch da wieder der Oleander, der kann auch schon durchaus irgendwann im April raus, weil der würde auch wie 1 Grad minus nochmal ertragen. Andere Pflanzen sind da deutlich empfindlicher. Vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass die ja wirklich über Monate dann verhältnismäßig geschützt und einigermaßen warm gestanden haben. Und die kommen ja mit den Freilandbedingungen, was eben die Temperatur angeht, da nicht so gut zurecht. Von daher sollte man bei vielen mediterranen Pflanzenarten bis zu den Eisheiligen warten.
Da sind sie wieder, die Eisheiligen. Ich glaube, das ist unser Stichwort, was wir in jeder Folge einmal aufbringen.
Ja, aber die sind tatsächlich auch von ganz großer Bedeutung, weil das einfach dann so diese Zeit ist, wo dann eben solche Pflanzen ins Freiland geräumt werden können.
Und was brauchen die dann noch, dass sie einen guten Start ins neue Frühjahr haben? Was können wir ihnen da Gutes tun?
Was man immer mit berücksichtigen muss, wenn ich die Pflanzen dann irgendwann Ende April, Anfang Mai, sage ich jetzt mal, rausräume, der Sonnenstand ist dann schon relativ hoch. Viel höher geht's fast gar nicht. Es sind nur noch 6 Wochen bis in den Juni hinein. Sonne hat sehr viel Kraft. Die Pflanze hat aber unter diesen geschützten Bedingungen gestanden. Die ist sehr lichtempfindlich. Ich würde sie entweder peu à peu an die Freilandlichtbedingungen gewöhnen wollen oder irgendwie ein Textil dann noch draufwerfen, Stichwort Bettlaken oder Vlies, um sie zumindest in den Mittagsstunden vor sehr starker Sonneneinstrahlung zu schützen.
Also peu à peu meinst du, dass man so am ersten Tag ein Stündchen rausstellt, dann mal 2 Stündchen und so Schritt für Schritt weitergeht?
Bis so, dann genau so, das vielleicht nicht in so kleinen Schritten, das können auch 2 oder 4 Stunden sein. Aber dass man sie dran gewöhnt, weil das ist bei Menschen ja nicht anders, wenn man direkt in die volle Sonne geht, bekommt einem das nicht. Und bei Pflanzen ist es wirklich genauso und die können auch tatsächlich Sonnenbrandschäden erleiden. Wäre problemlos, wenn man mildes, bedecktes Wetter hat, dann kann man das problemlos machen. Das wäre sogar gut, weil man dann auch verhältnismäßig milde Nächte hat. Aber wenn das jetzt sonnige Tage sind, dann vorsichtig sein, auch weil dann mitunter eben noch nächtliche Frost Temperaturen drohen könnten.
Das ist super. Weißt du, Werner, gerade diese Tipps, die sind so gut, das sind so Kleinigkeiten, aber ich glaube nochmal echte Stellschrauben, das war mir tatsächlich gar nicht bewusst. Jetzt, wo du es sagst, klingt es natürlich total logisch. So bei diesen Fehlern, das, was viele Leute häufig nicht wissen, was gibt es dann noch für Kniffe oder was kriegst du oft mit? Was kannst du noch raten?
Wir hatten über das Thema Schnitt gesprochen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht die Blütenknospen abschneidet. Manchmal will man ja so einen Fassonschnitt machen, dann geht es nicht anders. Dann muss ich ein Jahr vielleicht damit leben, dass das mit den Blüten nicht so toll ist. Aber dass man da einfach mit drauf achtet, dass man sieht es auch, die Blütenknospen idealerweise nicht abschneidet.
Also ganz vorsichtig vorgehen.
Vorsichtig und nicht mit der Heckenschere.
Schnipp, schnipp.
Zu wenig Dünger. Da stellen wir auch häufiger fest, dass der ein oder andere Endverbraucher da sehr zögerlich ist, weil er denkt, das ging irgendwas kaputt. Wenn man sich an die Gebrauchsanweisung von Düngemitteln hält, passiert da nichts. Aber Dünger ist natürlich zwingend notwendig, weil die Pflanze soll wachsen, sie soll Blätter bilden, sie soll Triebe bilden, aber auch Blüten und Früchte. Und da braucht sie einfach Nährstoffe für. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Die falsche Erde. Auch wir hatten es ja schon mal kurz angesprochen. Es sollte schon eine Erde sein, die eben für mediterrane Pflanzen gut geeignet ist, weil dann einfach die Voraussetzungen auch da sind, dass die Pflanze gut gedeihen kann. Thema Wasser. Viele Pflanzen brauchen eine ganze Menge Wasser. Zu viel Wasser mögen sie fast alle nicht. Das Risiko, dass es dann zu einer Wurzelfäule kommen könnte, ist relativ groß. Und dann ist auch eine Heilung sehr schwierig. Wie gesagt, das ist das richtige Wässern, eine schwierige Angelegenheit, keine Frage. Aber da sollte man lieber einmal mehr gucken als einmal zu wenig.
Und eine gute Drainage einbauen, denke ich.
Und eine gute Drainage einbauen. Das gilt eigentlich immer, dass man da irgendwie so ein BIMS-Granulat beispielsweise verwendet, um dafür Sorge zu tragen, dass überschüssiges Wasser auch gut abziehen kann. Und das Gefäß, was man hat, sollte auch nach unten hin Löcher haben, dass das Wasser ablaufen kann. Und was auch wichtig ist, auch wenn sich das jetzt sehr kleinteilig anhört, ich habe diesen großen Topf, der sollte auf kleine Podeste gestellt werden. Die sind nur so groß wie ein Finger, damit eben überschüssiges Wasser auch wirklich weglaufen kann. Wenn der ganze Topf geschlossen auf dem Boden steht, dann nutzen mir die Löcher nichts, weil das Wasser ja gar nicht wegfließen kann.
Dann staut es sich einfach drin. Ja,
dann
klar,
staut es sich
das
trotzdem.
Gibt Sinn, klar.
Gibt
ja.
Es extra auch so kleine Tonfüßchen, die man da drunter schieben kann, dass eben das Wasser auch wirklich ablaufen kann.
Mhm.
Das ist sicherlich dann auch besonders wichtig, wenn die Pflanze nicht geschützt steht, sondern wirklich voll im Wetter steht. Und wir haben ja manchmal Starkregen, also irgendwie schwere Gewitter mit viel Regen. Und dann muss einfach das viele Wasser auch ablaufen können.
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sind mediterrane Kräuter. Die sind ja im Grunde überhaupt nicht mehr wegzudenken aus unserer Küche. Was macht die so besonders?
Ich glaube, da steckt einfach diese Exotik drin und auch, weil sie einfach vom Aroma her manchmal sehr, sehr kräftig sind, wenn man jetzt so an Rosmarin denkt oder Lavendel denkt. Auch Zitronenmelisse gibt es wirklich dann sehr aromatische, geschmackvolle Kräuterarten, die eben hier auch in der Küche gut verwendbar sind, in Thymian auch, das ist alles schon was Besonderes dann.
Ja, das riecht ja auch wahnsinnig intensiv. Ne? Also alleine, wenn man mal Rosmarin in der Hand zerreibt oder Thymian, das ist ja einfach toll. Aber das sieht immer so einfach aus, diese Kräuter anzubauen. Aber ganz oft, gerade wenn man die im Supermarkt kauft, gehen sie ja doch schnell ein. Worauf muss man denn da achten?
Ja, wobei das gibt im Grunde zwei Arten von Kräutern, die man so kaufen kann. Jetzt ein bisschen einfach gesprochen. Da gibt es einmal so diese Küchenkräuter in einem 12 cm Plastiktopf, in so einer Kunststofftüte. Die sind wirklich nur dafür gedacht, dass man sie erntet und verzehrt. Und da jetzt eine längerfristige Kultur draus zu machen, das gelingt fast nie. Und dann gibt es aber auch in guten Gartencentern so Topfkräuter, die wirklich auch in einem größeren Topf stehen, auch manchmal direkt schon in einem Tontopf stehen. Und wo man auch merkt, das ist insgesamt eine deutlich solidere Pflanze. Rosmarin oder Lavendel oder so hat man dann auch wirklich schon in wesentlich kräftiger Form. Die kann man dann auch über eine längere Zeit hinweg kultivieren.
Das heißt, mit den Supermarktkräutern ist das dann einfach wirklich verlorene Liebesmühe.
Muss man so sagen, was die Wasserversorgung anbetrifft, werden die meistens kaputt gegossen, weil die in der Wohnung stehen, der Wasserverbrauch gar nicht so stark ist. Da ist weniger mehr. Man sieht den Pflanzen das an, wenn die anfangen zu schlappen, dann kriegen die auch so ein bisschen Wasser und dann reicht das auch erstmal. Aber nicht irgendwie im Wasser stehen lassen, das mögen die gar nicht.
Aber das ist interessant. Also es ist wirklich okay, wenn man abwartet, bis sie so ein bisschen das Köpfchen hängen lassen und dann gießt?
Ja, nicht vertrocknen lassen natürlich.
Nein.
Aber man sieht das ja sehr schnell jetzt beim Basilikum. Dann lässt man so ein bisschen die Blätter hängen und dann wässert man. Das ist besser, als immer eine sehr feuchte Erde zu haben.
Siehste, ich hätte es genau andersrum gedacht. Wieder was gelernt.
Und bei Kräutern, was das Thema Düngung angeht, brauchen die Nährstoffe, keine Frage, aber eher in milder Form. Bei den Kräutern geht es mir ja um die Aromatik. Und die entwickelt sich besser, wenn weniger Nährstoffe im Spiel sind. Kann man auch ein bisschen daran ablesen, wo wachsen die Kräuter im mediterranen Bereich? Das sind eher magere Böden. Da, wo wenig Nährstoffe da sind, da ist die Aromatik besser. Und ansonsten muss man sagen, so ein Basilikum oder was anderes auch, bei vielen Nährstoffen wachsen die, passt ja irgendwie ins Kraut, wachsen ins Kraut, aber das Aroma ist nicht so toll.
Das heißt, wir wollen dann im Grunde gar nicht, dass die Pflanzen so riesig werden.
Dann hat man viel Blattmasse, aber wenig Aroma.
Ach, interessant. Und stimmt das eigentlich, dass man die Kräuter nicht mehr ernten sollte, wenn die mal geblüht haben?
Das kann man so nicht sagen. Was wohl ist, das Aroma nimmt ab mit der Blüte, weil natürlich eine ganze Menge an Nährstoffen in die Blüte reingeht.
Was ist denn der beste Standort für Kräuter?
Sonnig, warm, luftig. Ganz einfach zu beantworten.
Klare Worte.
Ja, ganz klare Worte. Es gibt natürlich so ein paar Besonderheiten. So ein Waldmeister, der mag es auch ein bisschen schattiger, aber das ist ja auch eher so ein heimisches Kraut. Aber so diese mediterranen Kräuter, sonnig, warm, luftig, da liegt man immer richtig mit.
Würdest du denn bei Kräutern sagen, es ist besser, die fertig zu kaufen und dann einzupflanzen oder die auszusäen?
Bei Kräutern würde ich eher auf fertige Pflanzen zurückgreifen. Man kann im Grunde auch alles aussäen oder per Steckling vermehren, aber es lohnt im Grunde den Aufwand nicht. Und wenn man guckt, meistens will man ja dann auch nur irgendwie 3 Lavendel haben für die Kräuterspirale oder so. Das lohnt den Aufwand nicht.
Ja, das stimmt. Und dann dauert es natürlich auch eine Weile, bis die einfach schön groß sind und blühen. Ne?
Ja, und auch was so die Sortenvielfalt anbetrifft, dass man sagt, ich möchte jetzt 3 Lavendel haben, aber in unterschiedlicher Sorte. Und das kaufe ich mir dann besser. Und dann sehe ich auch, wie es aussieht.
Wie ist es eigentlich bei Kräutern? Gibt es da auch gute Beetnachbarn, schlechte Beetnachbarn? Vertragen sich irgendwelche besser, schlechter?
Da gibt es eigentlich nicht so große Unterschiede, wie man das in anderen Zusammenhängen kennt. So richtig im Gemüsebau gibt es ja wirklich so Rezepturen. Was so die Ansprüche anbetrifft, Feuchtigkeit und Trockenheit, da sollte man ein bisschen darauf achten, dass dann eben ein Feuchtigkeitsliebhaber und ein Trockenheitsliebhaber, dass die nicht nebeneinander stehen.
Die würden sich nicht so gut vertragen.
Das würde sich nicht so gut vertragen. Ansonsten ist das etwas legerer zu handhaben als jetzt bei Gemüse.
Gut zu wissen. Kommen wir doch mal zur Ernte und zur Lagerung. Wann ist denn eigentlich der beste Zeitpunkt, Kräuter zu ernten? Du hast gerade schon gesagt, wenn sie mal geblüht haben, ist es eigentlich nicht mehr so optimal. Worauf muss ich sonst achten?
Ansonsten sagt man das so, an einem sonnigen Vormittag sollte man die Kräuter ernten, weil sie dann am meisten ätherische Öle enthalten.
Ach, das verändert sich im Laufe des Tages?
Das verändert sich im Laufe des Tages, ja. Manchmal merkt man das auch an dem Geruch beim Rosmarin, dass der so in der Mittagshitze dann nochmal anders riecht als jetzt an einem Vormittag.
Ja, das stimmt. Und wenn man dann da mal so durchläuft, ja, jetzt wo du es sagst, ist mir auch schon mal aufgefallen. Und dann trocknet man die am besten.
Man kann sie trocknen, man kann sie klein hacken und dann, wie man Eiswürfel einfriert, da auch die Kräuter mit reingeben, ein bisschen Wasser mit reingeben. Dann hat man schon so eine kleine Kräuterportion.
Also ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, mit den richtigen Tipps und Kniffen fühlen sich mediterrane Pflanzen auch hier bei uns in Deutschland wohl, richtig?
Das kann man so sagen, genau. Und ja, man muss ein bisschen drauf gucken und vielleicht auch nicht die Erwartung haben, dass es genauso schmeckt wie in Malaga oder in Athen. Das kriegt man sicherlich nicht hin, aber fast.
Das ist doch schon mal ein Anfang. Also ich glaube, meine Zitrone wird sich freuen, wenn ich mich in Zukunft noch besser um sie kümmere, wenn ich nämlich deine ganzen Tipps umsetze. Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr mediterrane Pflanzen im Garten oder vielleicht auch auf dem Balkon? Oder habt ihr noch Fragen an Werner? Dann schreibt uns doch an podcast@kompo.de und lasst uns bei der Gelegenheit gerne ein Like da. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommeranfang im Garten und auf dem Balkon und sage Tschüss, macht's gut.
Bis dahin, tschüss.